Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Schlachtensee, so heißt das neue Buch von Helene Hegemann. Die ist berühmt geworden 2010, gleich mit ihrem ersten Roman Axolotl Roadkill. Da war sie 17. Es gab eine hocherregte Debatte über dieses Buch. Helene Hegemann hat danach zwei weitere Romane veröffentlicht und ein Buch über Patti Smith und sich selbst geschrieben, Filme gedreht, Theaterprojekte gemacht. Jetzt ist sie bei uns mit ihrem neuen Erzählungsband. Ich grüße Sie, Frau Hegemann.
Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen. Also Schlachtensee, der Titel hier in Berlin, wo Sie, glaube ich, auch meistens sich aufhalten. Da wird man denken, ja, schöner Badesee, klares Wasser im Südwesten der Stadt. Aber anderswo, wenn man keinen Schlachtensee in der Nähe hat zum Baden, da wird der Titel wahrscheinlich ein bisschen düsterer rüberkommen wegen dem Schlachten, was da drin steckt. Warum haben Sie denn das Buch so genannt?
Tatsächlich in erster Linie deshalb, weil ich es am Schlachtensee geschrieben habe. Ich habe in der Zeit dort gewohnt, also in der Zeit, in der die wichtigsten Bestandteile des Buches entstanden sind. Und genau in so einer ewigen Titelfindungsphase schien mir das dann doch das passendste Wort zu sein, obwohl es inhaltlich nicht unbedingt Bezug auf diesen See nimmt. Im Gegenteil, der kommt einfach de facto nicht vor. Das kann ich ja jetzt auch von vornherein mal entkräften. Ja.
Aber das Schlachten im Titel, da müssen Sie doch auch gedacht haben, was für eine Richtung deutet das an für das Buch, oder?
Der Titel kam nach dem Buch natürlich, also der ist am Ende draufgesetzt worden als lautmalerische Rahmung, aber ja, passte, ja.
Ich habe beim Lesen, muss ich sagen, also 15 Texte sind das, und als ich die so gelesen habe, habe ich immer so vor mich hingemurmelt, krass, 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 was da jetzt wieder passiert, weil den Leuten einfach so viel extreme Sachen passiert. Ein Surferunfall, eine Krebsattacke, Geschlechtskrankheiten an erstaunlichen Körperstellen, Beinbrüche, Angriffe von Wildschweinen, erschlagene Vögel und da könnte man noch lange weitermachen. Sind das für Sie selbst eigentlich auch krasse Texte oder nehmen Sie die Welt einfach so wahr?
Ich meine, es ist natürlich nichts im Vergleich zu dem, was bei Herr der Ringe passiert, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Das ist ja das Schöne in Literatur, dass man da die Freiheit hat, alles ins Extrem steigern zu können. Und gleichzeitig auf den Gedanken kam ich letztens, ist es wahnsinnig hilfreich, das außerhalb der Kategorie krass zu denken. Worauf ich vor kurzem angesprochen wurde, war, es gibt eine Figur, deren Eltern, ich hoffe, das ist jetzt kein massiver Spoiler, aber anyway, enthauptet wurden. Mhm. Das kommt, glaube ich, in einem Nebensatz, wird das kurz mathematisiert. Das kann man jetzt lesen als krasse Übersteigerung, man kann aber auch den gesamten Text einfach lesen als einen Text über eine Figur, deren Eltern enthauptet worden sind. Und das finde ich natürlich erstmal interessanter, also diese Kategorie von, ist das jetzt eine krasse Übertreibung, da wegzulassen und sich auf das Extrem einzulassen, weil natürlich jeder permanent auch bei einem eingerissenen Fingernagel eine Art von Extrem empfindet, die eventuell eine ähnliche Angst vor Vernichtung hervorruft wie diese objektiv bedeutsam krassen Einzigartigkeiten. So, ich hoffe, das macht Sinn, was ich sage. Aber ja, genau. Ich rate immer dazu, das außerhalb der Kategorie krass zu nicht mal zu beurteilen, sondern auf sich wirken zu lassen.
Das, es ist eben erstmal die erste Empfindung, die so auf einen einprasselt beim Lesen, wenn man sich durch dieses, es ist ja so ein Gewitter von starken Bildern, was auf einen einwirkt mit diesen Texten. Und kann man vielleicht sagen, dass was ihren Figuren da passiert, all diese Verletzungen, dass das auch ja einfach die Gewalt der Welt, in der sie stecken, widerspiegelt?
Ich würde mal sagen, ja, einerseits die Gewalt der Welt und das vollkommen diffuse, unberechenbare Chaos der Welt. Und auf der anderen Seite natürlich dieser extreme Hang zur Automatisierung. Damit meine ich jetzt nicht Digitalisierung oder so, aber das ist ja irre. Das finde ich wirklich ganz interessant am modernen Leben, was man so intuitiv begreift und davon überfordert ist, dass auf der einen Seite alles durchkalkuliert sein muss und kalkulierbar sein muss und irgendwie im Silicon Valley schon darüber diskutiert wird, wie irgendwann mal Sperrmüll im Weltall entsorgt wird oder so. Und auf der anderen Seite wird es immer unberechenbarer. Und ich glaube, deswegen ist das Buch so körperlich. Es ist ein bisschen sowas, es geht um aufständische Körper, würde ich sagen. Um Körper, die irgendwie merken, es stimmt was nicht und deswegen extrem drauf reagieren. Entweder Entweder weil sie verletzt werden oder weil eine innere Verletzung unerträgliche Zustände hervorruft, die aber alle einfach körperlich sind und überhaupt nicht geistig oder genau.
Ja, es sind Texte, die sehr davon leben, eben, dass die Körper anwesend sind, dass die Körper beeinträchtigt werden, Körper interagieren. Und wenn Sie jetzt sagen, aufständische Körper, was heißt das Aufständische? Aufständisch wogegen? Oder kann man sogar sagen, auch sagen, aufständisch wofür?
Vielleicht sind es Körper, die merken, dass sie überflüssig sind und die deshalb dem Bewusstsein der Leute, die in ihnen existieren müssen, irgendwie kurz mal zu verstehen geben, kämpfe um mich, sondern oder ich mache dir das Leben schwer. Also es geht ums Verändern einer Haltung zur Existenz in einer Welt, in der, glaube ich, Körper generell überflüssig sind. Ja, das ist jetzt sehr reißerisch formuliert, entschuldigen Sie bitte, aber ich glaube, so kann man sich dem ein bisschen nähern.
Aber was meinen Sie?
Fleischlichkeit da irgendwie.
Was meinen Sie damit, dass Körper überflüssig sind? Meinen Sie wegen der Digitalisierung, in der wir stecken und wo wir immer künstlicher leben, oder was meinen Sie?
Ja, ich würde schon sagen, also alles, was Körper so am Leben erhalten muss, ist im Grunde eine Belastung, wenn man darauf trainiert wird, so effizient sein Leben zu gestalten, dann muss man sich irgendwann eingestehen, so ein Körper stört. Der kann irgendwie ausufern, der kann fett werden, der muss ernährt werden, der verliebt sich unter Umständen in jemanden, der ihm nicht wirklich gut tut. Also man wird im Grunde von seinem eigenen Körper immer wieder zurückgeworfen, wenn man an kapitalistischem Vorankommen interessiert sind. Jetzt mal ganz rudimentär verkürzt gesagt. Das finde ich schon bemerkenswert. Punkt. Ja.
Lassen Sie uns mal eine Ihrer Geschichten genauer anschauen. Die Geschichte hat einen langen Titel. You have killed me and there's no point saying this again, but I forgive you, I forgive you.
Und es das ist ein Ausschnitt aus dem Song von Morrissey. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. You Have Killed Me heißt der Song, ja.
Und da gibt es in der Geschichte zwei Sätze, die ziemlich auf den Punkt bringen, wovon die Story auf sehr eigene Weise erzählt. Lese ich mal kurz vor. Bevor sie aus dem Auto steigen, verspürt Minute zwei gegensätzliche Impulse. Er will Dustin küssen und sich gleichzeitig selbst dafür in die Fresse hauen. Diese beiden, um die es da geht, können Sie uns die ganz kurz vorstellen? Was sind das für zwei Männer?
Sie haben das jetzt charmant Englisch ausgesprochen, das geht natürlich auch für mich. Hieß der immer Minute, das ist die Hauptfigur. Minute lehnt sich an eine Figur aus dem Roman Hunger von Knut Hamsun. Ich weiß nicht, ob der Ihnen was sagt. Da geht es um verarmten Schriftsteller. In Hunger geht es um verarmten Schriftsteller und dessen etwas minder bemittelter Sidekick heißt Minute. Dieser Name hat mich immer extrem angefasst. Und ist hier der Name von einem, ich würde mal sagen, 19-, 20-jährigen Mann, der in Schnellroda gelebt oder in der Nähe von dort. Ich glaube, das wird nie wirklich benannt, aber das war die Inspiration für das kleine Kaff, in dem die beiden Jungs sich da begegnen. In meinen Augen auch, glaube ich.
Schnellroda ist das der Ort, wo dieser
Kubitschek lebt.
Genau.
Ganz genau. Ah, ja. Im Grunde sitzt da die geheime AfD-Parteizentrale, würde ich sagen. Und das sind zwei Jungs, die man von außen für Nazis halten könnte, die aber im Grunde das nicht sind und sich ineinander verknallen und das nicht wirklich ausleben können. Also es ist in meinen Augen auch die romantischste Geschichte oder vielleicht auch die einzig romantische Geschichte in dem ganzen Ding, die dadurch vielleicht so romantisch wird, dass das Setting und die Brutalität von diesen Männern die Romantik so konterkariert irgendwie. Und genau, was man noch darüber sagen kann, ist, dass
das Wildschwein eine große Rolle spielen.
Ganz genau, die sind in meinen Augen eine sehr gelungene Metapher für die Liebe als solche. 80 Wildschweine auf einmal, ja.
Das würden Sie uns das erklären, warum sind da, also die Wildschweine greifen vielleicht diese beiden jungen Männer an, als die im See schwimmen, sich vielleicht küssen oder auch nicht. Auf einmal stürmen von zwei Seiten viele, viele Wildschweine auf die zu. Inwiefern sind jetzt die Wildschweine eine Metapher für die Liebe?
Ich glaube, das Bemerkenswerte ist, dass die Wildschweine aus dem Wasser kommen, was tatsächlich ab und zu passiert. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber ganze Wildschweinhorden können schwimmen und machen das in Momenten der Bedrohung auch. Und die Situation, die da geschildert wird, ich muss jetzt selber lachen, ich finde es ja auch ein bisschen bizarr, Die gehen nachts schwimmen, machen leider nicht miteinander rum und stattdessen müssen sie vor diesem durch den See auf sie zukommenden Wildschweinrudel fliehen. Und haben das auch, zumindest einer von beiden hat das am nächsten Morgen so leicht verkatert beim Aufwachen in Erinnerung als Mord an diesen Wildschweinen. Mhm. Und hat ein diffuses Gefühl dafür, dass was ganz Einschneidendes, Schreckliches passiert ist und er wen umgebracht hat. Und irgendwann im Laufe der Geschichte kommt raus, die haben da niemanden umgebracht, die haben einfach rumgemacht miteinander. Und das hat er einfach abgespeichert als Mord an etwas. Und das finde ich ganz interessant, wie man plötzlich die eigene Leidenschaft verwechselt mit großer, großer, großer Schuld. Und so funktioniert diese Metapher dann. Ich bin auch nicht sonderlich stolz drauf, aber eigentlich lese ich die Geschichte immer noch ganz gerne. Mir gefällt die ganz gut.
Mir hat die auch sehr gut gefallen beim Lesen. Und interessant ist ja auch, dass sie auch so changiert, weil man lange nicht weiß, hat er das geträumt, ist das wirklich passiert? Und es ist auch eine interessante Auseinandersetzung mit Männlichkeit. Und es auch, fiel mir jetzt nochmal ein, als sie selber so kicherten über diese Geschichte wegen ihrer Bizarrerie. Man muss ja auch sagen, falls wir jetzt ein etwas zu düsteres Bild gezeichnet haben von Ihren Texten, komisch sind die ja auch, oder? Also wenn ich zum Beispiel an eine...
Das freut mich, dass Sie das sagen, das freut mich sehr, ja.
Wenn ich an eine Figur denke, es gibt eine Geschichte, in der Pfauen, also diese Vögel, eine wichtige Rolle spielen und da taucht dann am Ende, jetzt spoiler ich mal, ein Pfau auf, der hat dieses Pfauenrad verloren, also die Federn am Hintern, der hat nur noch so einen nackten Arsch und weil er das irgendwie nicht realisiert, fällt er immer nach vorne beim Laufen. Das war so meine Art Humor, bei der ich sehr gut mitgehen konnte. Also danke für diesen Pfau und überhaupt für dieses ganze Buch, Frau Hegemann.
Danke Ihnen fürs Gespräch und fürs Lesen vor allem.
Schlachtensee heißt dieser Erzählungsband von Helene Hegemann im Verlag Kiepenheuer und Witsch ist der erschienen.